Besser mal eine Entscheidung als gar keine und dann einfach in der Folge sich das eigene Arbeitsleben basteln, das man gut findet und das man haben möchte.
Herzlich willkommen zu Format Plus, der Podcast-Reihe der HFG Schwäbisch Gmünd. Wir sind die Lara und Tim, zwei Masterstudierende des Studiengangs Strategische Gestaltung. Im Rahmen des Semesterprojekts Turning Points Podcasts interviewen wir GestalterInnen, die wir interessant finden und von denen wir denken, dass sie Spannendes zu sagen haben.
Wir sprechen heute mit Dr. Katharina Dankel. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Co-Creation Consultancy Studio Dankel und lehrt an der Design School Kolding in Dänemark. Nach ihrem Studium mit dem Schwerpunkt Industrial Design promovierte sie in der Fachrichtung Designanthropologie. Wir wollen wissen, wie sie es geschafft hat, ihr perfektes Arbeitsleben zu basteln und wie ihr Alltag so aussieht. Außerdem erfahrt ihr, was eine Snackbar mit Co-Creation zu tun hat. Viel Spaß bei der Folge.
Hallo Katharina.
Hallo Katharina.
Wir sind hier in dem Podcast Format Plus, der Design Podcast, und freuen uns, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Hier im Hintergrund schaut es schon super inspirierend aus. Sitzt du in der Bibliothek oder hast du einfach eine wunderschöne Buchwand hinter dir?
Letzteres tatsächlich. Einfach eine Buchwand. Und es ist manchmal ganz praktisch, weil ja vieles während Covid und Pandemie in die eigene Wohnung gewandert ist. Und beim Unterrichten kann ich dann manchmal so machen, so. Und irgendwas zeigen oder vorlesen oder mit Studierenden diskutieren. Genau.
Verstehe. Das heißt, du bist auch jetzt dann höchstwahrscheinlich zu Hause, so wie ich das verstehe.
Richtig, ja.
Wunderbar. Alles klar. Das heißt, warst du heute schon mal draußen oder kommst du direkt irgendwie noch frisch aus der Wohnung?
Ich war tatsächlich schon draußen und habe meine 4-jährige Tochter in den Kindergarten gebracht.
Alles
genau,
klar.
Genau, und schon mal Luft geschnappt. Bei uns ist es ja wunderschön gerade, also ein Frühsommertag und alles wunderbar.
Ja, man sieht schon von der Seite das Licht auf die Bücher strahlen. Und du sitzt ja in Wien, gell?
In Wien, genau. Also ich lebe jetzt mittlerweile seit fast 18 Jahren in der Stadt und ja, dadurch, dass ich viel in Dänemark bin und hat man auch so ein bisschen den Vergleich und schätzt dann auch die Dinge, die man vorher vielleicht auch schon ganz gut gefunden hat, wieder ein bisschen neu und anders. Und ja, ich finde es einen guten Ort, nach wie vor.
Ja, kann man gut verstehen. Also mal angenommen, du bist auf einer privaten Party eingeladen oder auf einer Familienfeier und stehst am Buffet und es kommt zu dir jemand her und fragt dich, Mensch, hallo, was machst du denn? Also was machst du beruflich? Und was arbeitest du? Was wäre denn deine Antwort?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das meistens, komischerweise würde ich meistens gerne über irgendwas anderes sprechen. Nicht, weil ich meine Arbeit nicht mag oder gut finde, aber weil sie tatsächlich so ein bisschen komplex zu erklären ist, finde ich manchmal. Also, und das liegt zum einen daran, weil es eine gewisse Vorstellung von Design gibt, nach wie vor, die sehr, sag ich mal, dingbezogen ist, oft auch, wenn man noch einen Schritt weiter geht, ach, du machst Grafik oder ach, du machst Mode. Also es ist, man hat eine gewisse, viele haben eine gewisse Vorstellung. Und dann muss man so, ja, irgendwie das revidieren oder auch einfach mal neu erklären, was Design ist und was ich eigentlich mache. Aber im Wesentlichen erkläre ich es meistens mit der Art und Weise, wie ich arbeite und wofür ich mich interessiere. Also ich beschäftige mich mit Co-Kreation. Also ich binde viele Menschen in die Lösungsfindung ein. Und das kann jetzt ein Produkt sein, das kann ein Prozess sein in einem Unternehmen, das kann auch eine Dienstleistung sein oder spannenderweise vielleicht ein ganzes System. Und weil ich überzeugt bin, dass eben die Meinungen, Erfahrungen vieler einfließen können in eine bessere Lösung. Und wenn man das ein bisschen breiter erklärt, dann sind die meisten auch sehr interessiert und wollen mehr erfahren über das, was Design vielleicht in einem weiteren Begriff kann und wofür Design auch steht.
Ich wollte gerade fragen, ob dann die Antwort meistens ein okay, vielen Dank, oder ein ach, klingt aber spannend, kannst du mich noch mehr mitnehmen ist.
Ja, eigentlich bin ich Ja, eigentlich ist es oft ein Interesse, weil es ja doch für viele überraschend ist. Und meistens kommt dann auch diese Ebene dazu, dass ich die Hälfte meiner Zeit der Designforschung widme und der Lehre und das kombiniere eben mit meinem eigenen Studio. Und viele haben auch ein Interesse an skandinavischem Design, muss man auch sagen. Das ist etwas, das vielen ein Begriff ist, auch wieder eher über Möbeldesign und Interieur. Aber zum Beispiel Dänemark hat ja eine lange Tradition, eben auch Design im öffentlichen Bereich einzusetzen, mit Spitälern, mit Schulen zu arbeiten. Und auch das stößt auf Interesse.
Mhm. Ja, verständlich, dass dann da nochmal, also wahrscheinlich, weil es für viele einfach deutlich greifbarer ist.
Ja, ich denke schon. Gut ist immer, Beispiele zu nennen. dann wird es für die meisten fassbarer, auch für einen selbst.
Ja, vielleicht können wir uns das auch für die nächste Party mitnehmen. Mhm. Das ist ein guter Tipp, weil es ist bei uns auch natürlich oft der Klassiker, Asso Modedesign irgendwie. Und dann ist erstmal irgendwie Unverständnis, okay, sagt mir nichts. Aber gut zu wissen, vielen Dank. Genau, wir würden nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und haben für dich Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, die wir dir abwechselnd stellen würden und würden ganz locker einsteigen mit der Frage Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ja, genau, dann mache ich mal weiter. Also Kaffee ist ja auch in Wien, ist es ja auch irgendwie super besonders. Bist du da auch dann viel irgendwie in Cafés unterwegs oder sagst du dann irgendwie so, der Moment des Cafés ist dann eher doch zu Hause in meinen eigenen vier Wänden und da ziehe ich mich zurück und dann genieße ich den Moment?
Also für mich ist tatsächlich Wien und diese Möglichkeit, einen dritten Ort aufzusuchen und sehr entspannt dort bei einer Schale Kaffee zu sitzen und zu schauen und zu arbeiten, tatsächlich wichtig, ja. Mhm. Ich habe so meine Cafés, die ich schätze und die ich gern habe, und habe tatsächlich meine Doktorarbeit in zwei Kaffeehäusern hauptsächlich geschrieben. Ich habe damals auch zeitgleich das Studio gegründet und die eine Hälfte des Doktorats habe ich immer von 7 bis 11 im Café Sperl in der Gumpendorfer Straße geschrieben. Und die zweite Hälfte, würde ich sagen, im Café Brückel, da bin ich dann umgezogen. Und man freut sich ja dann, wenn man schon den Kaffee gebracht bekommt. Also man steigt dann so ein bisschen auf in der Wertschätzung der Ober- und Kellnerinnen und wird dann schon erkannt und bekommt dann ungefragt seinen Kaffee. Also da weiß man dann, dass man schon relativ oft dort war und dass sie einen schon erkennen. Ja.
Das heißt, du saßt aber dann noch tatsächlich einfach mit Laptop, Papierkram an deinem Tischchen, hast deinen Kaffee getrunken und vor dich hingearbeitet.
Ja, genau. Ja.
Sehr schöne Vorstellung.
Ja, ich kann das recht gut. Also ich finde das ganz anregend, wenn es ein bisschen so ein Kaffeehaus-Gebrabbel im Hintergrund ist. Manche fühlen sich ja da abgelenkt oder mögen das einfach nicht. Aber ich schätze das eigentlich sehr für bestimmte Arbeiten. Also geht natürlich auch nicht alles, aber wenn man so ein bisschen, so ist ja auch das Schöne am Selbstständigsein, dass man seinen Arbeitsplatz ein bisschen freier wählen kann und Wien bietet da gute Möglichkeiten, ja.
Das stimmt. Spätestens in der Pandemie ist ja auch in der restlichen Gesellschaft angekommen, dass man von an vielen Stellen aus arbeiten kann.
Das stimmt, ja. Also das hat doch sehr gefehlt. Wir hatten ja oft nicht die Möglichkeit, so wie viele, einfach das zu nutzen. Mhm. Genau.
Jetzt wohnst du in einer Stadt. Wenn du jetzt daran denkst, du machst Urlaub, 3 Tage Städtetrip oder doch lieber eine Woche Auszeit im Nirgendwo?
Wow, das ist schwierig. Beides. Kann man auch beides wählen? Oder immer nur entweder oder?
Ja, einen Joker gibt's.
Einen Joker, dann beides. Dann fahre ich, glaube ich, 3 Tage ins Hinterland von Venedig und 3 Tage in die Stadt, zum Beispiel. Also so eine Kombination würde ich mir dann aussuchen.
Dann die nächste Frage, Post-it oder Miro?
Ich bin natürlich mit Miro in Kontakt gekommen und sehe auch die Vorteile. Wir haben auch viel damit gearbeitet mit dänischen Studierenden. Und meine Erfahrung ist natürlich, dass wenn das sehr gut vorbereitet ist, dann funktioniert das auch wirklich wunderbar. Aber ich finde, man hat auch gemerkt, wie gut einfach das funktioniert, wenn man einander sieht, wenn man tatsächlich ein Post-it in die Hand nehmen kann. Also es hat diese Zeit schon auch klar die Unterschiede und Vorteile und Nachteile gezeigt.
Und in Arbeitsprojekten mit Kunden, bist du dann da auch bemüht, das schon vor Ort zu machen? Oder kommt da auch viel Remote mittlerweile dazu?
Zwangsläufig kam viel Remote dazu, aber wir versuchen schon sehr bewusst auszuwählen, was analog und was vor Ort passieren kann. Und ich find's wichtig, so einen Erstkontakt auch irgendwie aufzubauen und wenn das irgendwie möglich ist, auch zu machen. Ja,
ja, das hatten wir auch bei uns im also wir sind ja gestartet offiziell vor Ort im letzten Semester und sind dann nach kürzester Zeit wieder in die Online-Vorlesung gegangen, aber da hat man schon auch gemerkt, wir hatten am Anfang 4 Tage bewusst viele Teambuilding-Maßnahmen und von denen konnten wir ziemlich lang zehren.
Ja, meine Erfahrung ist auch, dass man kennt das ja selbst aus Meetings, dass man vielleicht versucht, dann Multitasking zu betreiben und nicht nur diesem einen Meeting folgt. Und ich finde, man merkt das recht deutlich, dass der Fokus nicht so da ist. Eben wenn man 3 Dinge gleichzeitig macht, ist es notgedrungen so.
Ich würde mal zur nächsten Frage übergehen. Als Auftraggeberin, Behörde oder lieber ein kleines Unternehmen?
Ich würde eigentlich gerne mehr im öffentlichen Bereich arbeiten, weil der Hebel ein möglicherweise größerer ist. Also mich interessiert Wohlfahrt, mich interessiert der öffentliche Sektor. Allerdings ist es natürlich ein Bereich, der schwieriger ist, weil es andere Strukturen gibt, weil es auch eine größere Herausforderung ist, Kontakte aufzubauen. Aber mehr Erfahrung habe ich mit kleineren Unternehmen, aber Interesse auch und vor allem das auch diesen anderen Bereich auszubauen, ja.
Gehst du es auch gezielt an in der Akquise?
Ja. Also ich habe vor allem was jetzt, ich habe meine Website überarbeitet und meinen öffentlichen Auftritt und versuche da auch über Keynotes, die einfach Co-Creation erklären und strategisches Design erklären, über Workshops so einen Einstieg zu schaffen, der ja der neugierig macht, was Co-Creation eigentlich leisten kann und wo ich mir denke, dass dieser Einstieg leichter fällt. Ja.
Ja, ich glaube, also da ist noch wahrscheinlich noch viel Weg irgendwie vor dir, das zugänglich zu machen, aber es ist super notwendig, das stimmt. Damit kommen wir auch, weil du es gerade schon erwähnt hast, zur letzten Entweder-Oder-Frage, Workshop oder Recherche?
Das baut aufeinander auf. Also es ist schwierig, das eine ohne das andere zu machen. Ein Workshop kann halt innerhalb von komprimierter Zeit sehr viel schaffen, sehr viel an Wissen, sehr viel an Austausch. Insofern wähle ich mal den Workshop.
Sehr gut.
Du hast gesagt, du bist jetzt gerade in Wien und lehrst noch gleichzeitig an der Design School. Wir haben gelesen, dass du im Lab für Social Design arbeitest, auch unter anderem. Magst du uns einen Einblick in deinen Alltag geben? Wie sieht der aus?
Ja, gerne.
Vorstellen.
Ja, klar. Ja, ich arbeite mittlerweile seit fast 8 Jahren an der Design School Colling und die Struktur, die dort aufgebaut wurde, ist eben 3 Fokus. Bereiche. Das eine ist eben People mit dem Lab for Social Design, Planet und Play. Play hat eine klare Verbindung zu Lego, wo es um spielerisches Design geht oder spielerische Strategien für Design zu nutzen. Planet, da geht es viel um Nachhaltigkeit, nachhaltiges Design und People eben soziales Design, wobei man natürlich schon in der Erklärung sieht, dass die Bereiche kaum zu trennen sind und ja. Das natürlich überlappend zu betrachten ist. Aber mein Alltag ist eigentlich geteilt zwischen Lehre und Forschung. Was Lehre betrifft, unterrichte ich einerseits eben speziell Masterstudierende in diesem Masterstudiengang. Das ist sehr international, was mir auch eigentlich sehr viel Spaß macht, weil Studierende auch aus Dänemark natürlich kommen und aus dem skandinavischen Raum, aber genauso aus den USA, aus Kanada, aus Frankreich, aus Italien, auch viele aus dem asiatischen Bereich. Und ich finde, dass das eine große Bandbreite an Bachelor-Ausbildungen mit sich bringt und auch kulturellem Hintergrund und das an sich schon sehr spannend ist. Die Fächer oder die Kurse, die ich unterrichte, tragen so Namen wie Empathic Design, wo es eben um Empathie im Designbereich geht, oft oder eigentlich immer in Verbindung mit partizipativem Design, mit einem co-kreativen Ansatz der Arbeit. Oft sind es Kurse, die gemeinsam mit dem öffentlichen Bereich stattfinden, also mit einem Krankenhaus zum Beispiel als Partner, einer Schule, einem Seniorenwohnhaus, manchmal aber auch offen. Also dieser angesprochene Kurs, da können Studierende frei das Thema wählen und frei jene Gruppen in der Gesellschaft auswählen, mit denen sie arbeiten wollen. Dann design-theoretische Kurse, wo es um Design-Methodologie geht, Design-Theorie, die Art und Weise, wie wir gestalten, wie wir arbeiten, auch den historischen Hintergrund dazu. Und schließlich der Forschungsbereich, das ist meistens verbunden mit entweder nationalen oder internationalen Forschungsprojekten. Also derzeit starten wir ein neues Projekt mit 16 internationalen Partnern von den Niederlanden bis Spanien, wo es darum geht, Shared Decision Making auf europäischer Ebene in Spitälern zu integrieren. Also wie können Patienten und Patientinnen besser eingebunden werden in Therapieentscheidungen? Und da ist meine Arbeit direkt mit eben zum Beispiel Ärzten oder Patienten, Angehörigen zu arbeiten, natürlich Papers zu schreiben, zu publizieren. Also das sind die Hauptbereiche, eigentlich Lehre und Forschung, Publikationen.
Das heißt aber, du bist dann viel in Wien und die Vorlesungen und deine Arbeit, die du eben dann an der Hochschule noch machst oder an der Uni, sind dann auch von Wien aus derzeit?
Nein, ich bin einmal im Monat eine Woche in Dänemark.
Okay.
Und meistens sind die Kurse so geblockt, dass sie 4 bis 8 Wochen lang dauern. Und teilweise wird auch online unterrichtet, aber ich bin auch vor Ort.
Das ist aber auch dann ganz schöner Organisationsaufwand, oder?
Ja, das stimmt. Es hat Herausforderungen.
Also vor allem, weil es sind ja dann zugesehen fast schon 3 Jobs. Also zweifache Mama und Studioinhaberin und Professorin stelle ich mir nicht ganz so einfach vor.
Ja, es gibt auch einen Papa.
Ja,
die werden
klar.
Meistens nicht gefragt, wie die das machen, wenn ich da so einhaken darf. Und ja, aber es ist natürlich irgendwie eine persönliche Entscheidung, dass man mehrere Dinge vereint und auch das mit Dänemark hat sich natürlich einfach auch ergeben zu einem Zeitpunkt, wo das auch noch anders war und wo das vielleicht noch mehr Attraktivität hatte, zu reisen und auf Konferenzen zu sein und mit internationalen Partnern zu arbeiten. Aber ich finde, das ist auch ein Privileg und eine super spannend, einfach auch aus einer anderen Perspektive auf Design zu schauen, mit einem anderen Hintergrund. Und bis jetzt klappt das eigentlich ziemlich gut. Und ich finde es einfach auch bereichernd für meine Studioarbeit.
Total, also es war jetzt, Entschuldigung, wenn das falsch rüberkam, ich finde das eigentlich eher genial und Chapeau, wenn man das schafft. Ich stelle mir schon...
Nein, gar nicht. Ich wollte nicht.
Ich stelle mir schon alleine einfach das mit eine Woche lang in Dänemark sein und das Studio und da einen Hut bekommen. Selbst das stelle ich mir einfach schon als riesige Herausforderung vor.
Ja, man muss gut organisiert sein und auch einfach mit Partnern arbeiten, auf die man sich verlassen kann, wo es einfach auch funktioniert, wenn man remote arbeitet. Und das funktioniert zum Glück gut, weil man einfach mit den Jahren dann ein Netzwerk aufgebaut hat, an so einen kleinen Hub von ehemaligen Studienkollegen, Partnern, die man bei anderen Projekten kennengelernt hat, wo man einfach mit der Zeit weiß, mit denen kann man gut arbeiten, man kann sich verlassen, man tickt ähnlich, was das gewünschte Ergebnis betrifft. Und dann, finde ich, kann man eigentlich ganz gut so Parallelstrukturen machen, weil das eine das andere oft auch eben unterstützt oder befruchtet. Und ich bin ja jetzt kein Riesenstudio, das 20 Projekte gleichzeitig bearbeitet, sondern es gibt meistens zwei längerfristige Projekte und kleinere, die ich dann bei Bedarf einfach dazu nehmen kann.
Von welcher Zeitspanne sprechen wir denn bei längerfristig?
2-3 Jahre.
Ah, ui, also tatsächlich ziemlich längerfristig.
Mhm. Ja.
Okay, und kleine Projekte sind dann monatsweise oder wie ist das?
Kleine Projekte, würde ich sagen, sind ein halbes Jahr in etwa.
Ah, okay. Das heißt aber, dann hast du ja eh wahrscheinlich viele Phasen, die du ja vermutlich einfach durchläufst und von denen du auch ja gut ungefähr planen kannst, wie die ungefähr ablaufen, oder?
Ja, ich kann schon relativ gut im Vorhinein sagen, wenn die Deadline in einem halben Jahr ist, wie in etwa die Phasen sein werden, welche Partner ich einbinden werde. Ich mache in den seltensten Fällen Projekten alleine, sondern greife eigentlich auf mein Netzwerk zurück. Und weil ich es einfach viel lohnender finde, einen Austausch zu haben, auch in diesen Phasen der Recherche, in der Konzepterstellung und dann in der Umsetzung. Und bei längerfristigen, also bei diesen 2- bis 3-jährigen Projekten, da geht es eben oft an, so ist es so eine Schnittstelle im Design-Forschungsbereich auch, wo am Ende um ein Beispiel zu nennen, High Story war so ein Projekt, das jetzt vor einem Monat abgeschlossen wurde und das tatsächlich eben 3 Jahre gelaufen ist. Und das war ein EU-Projekt, wo es darum ging, mit durch Geschichten erzählen, eine Gemeinschaft zu kreieren und soziale Isolation oder Einsamkeit vorzubeugen. Und das, was wir entwickelt haben, war eben ein System von verschiedenen Treffen, wo eben eigentlich der Fokus ist, sind tatsächlich ältere Menschen, weil es dort, das weiß man aus verschiedenen Forschungen, auch ein höheres Risiko für Einsamkeit gibt. Dass Menschen, die sich eigentlich nicht kennen, zusammentreffen, zu einem bestimmten Thema persönliche Geschichten erzählen und über dieses Geschichten erzählen, sich öffnen können, neue Kontakte knüpfen und so auch Kontakte und Gemeinschaft entsteht. Und High Story besteht eben aus einer digitalen App, also einer digitalen Lösung. Da haben Partner aus den Niederlanden und aus der Schweiz mitgearbeitet, die für diesen Part zuständig waren. Und mein Bereich war eben tatsächlich Service Prototyping, also wie kann man Menschen einbinden und Schritt für Schritt diesen Service gemeinsam entwickeln, auch unter Einbindung von einem Museum in Wien, dem Wien-Museum, das seit 15 Jahren analog Erzählkreise leitet. Also da gab es sehr viel Erfahrung, eigentlich eine ganz archaische Art, sich auszutauschen oder zu kommunizieren, quasi in eine digitale Lösung zu übersetzen.
Klingt super spannend. Ist jetzt aber auch dann schon in der Praxis, in der Anwendung?
Also wie das oft ist bei diesen Projekten, geht es darum, eine Lösung zu entwickeln, die möglichst nah am Markt ist. Im Moment gibt es eben Bestrebungen, das Projekt tatsächlich eben mit Partnern wie Seniorenclubs und so weiter weiterzutreiben, noch weiter zu testen und für verschiedene Bereiche auch tatsächlich umzusetzen. Im Moment gibt es eine Lösung, die man verwenden kann, die allerdings noch nicht lizenziert werden kann.
Verstehe.
Aber das heißt dann, an der Stelle ist für dich dann die Arbeit von deiner Seite aus beendet.
Also, richtig, ja.
Magst du uns deinen Werdegang skizzieren? So, du hattest, du bist jetzt an einem Punkt, du bist in der Forschung, du bist in der Lehre, du bist selbstständig, du bist Mama. Was waren die Meilensteine, die dich irgendwie dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst?
Also ich habe mit 18 in Graz am Joanneum Design studiert, Industrial Design. Das war damals eine vierjährige Ausbildung, also 1999 bis 2003. Und also Bachelor, Master gab's, diese Trennung gab's damals nicht. Ich habe dann ein Auslandssemester in Mailand verbracht und habe dort in verschiedenen Studios gearbeitet zu der Zeit und habe mir diesen Bereich angesehen, was Möbeldesign betrifft. Ich habe dann nach dem Studium, das sehr fundiert war und sehr gut, auch gemerkt, dass dieses sehr fokussierte Arbeiten an Projekten, wir hatten auch einen Fokus auf Modellbau und auf sehr klassisches, auch das Handwerk des Industriedesigners, dass mir eigentlich dieser Forschungsbereich fehlt oder dass ich ein großes Interesse daran habe. Und ich habe dann, eigentlich habe ich einen Designpreis gewonnen, der mit 5.000 Euro dotiert war. Und dann war ich mal ein halbes Jahr in Mittelamerika und bin dort einfach gereist mit meinem Partner und habe mir so ein bisschen überlegt, was ich weitermachen möchte. Und bin dann nach Wien und habe Kunstgeschichte studiert, einfach aus einem Interesse heraus, und habe aber dann gemerkt, dass es einfach fokussierter mit Design verbunden sein muss, mein Interesse an Theorie und an Forschung. Und ich habe dann gemeinsam mit Professor Alison Clark ein Doktorat begonnen. Das war 2005, 2006, und eine Freundin von mir, die damals in Schweden gearbeitet hat, eine Studienkollegin, hatte auch so das Interesse, einfach selbstständig zu werden, und wir haben dann zeitgleich ein Studio gestartet, so als Zwei-Frau-Duo. Also ich habe quasi das Doktorat auf der einen Seite gemacht und ein bisschen an der Uni gearbeitet als Forschungsassistentin und dort gemerkt, dass es mich einfach interessiert und dass es ein spannender Bereich ist, auch mit Studierenden zu arbeiten. Und parallel dazu war diese Studioarbeit. Das war eigentlich von Anfang an so eine 50-50 Idee. Und das Doktorat hat auch ein bisschen länger gedauert, weil ich einfach auch gearbeitet habe und das jetzt nicht mein alleiniger Fokus war. Und 2011 habe ich dann promoviert, und wir haben dann auch gemerkt, also Lisa und ich, dass mein Fokus auch eben Wissenschaft sein wird, und haben dann getrennte Wege gestartet, was das Studio betrifft. Also ich habe ein Studio Dankl gegründet, und Lisa ist in die Privatwirtschaft gegangen. Und seitdem führe ich eigentlich eben Studio, und nach Abschluss des Doktorats seit 2014 arbeite ich eben auch in Dänemark. Ich habe dann begonnen als Assistenzprofessorin und nach 3 Jahren eben, seitdem bin ich assoziierte Professorin in Dänemark und führe das eigentlich fort, was damals schon so begonnen hat, 2006. Also es war jetzt ein, wie soll ich sagen, eigentlich relativ kontinuierlich. Es hat sich dann einfach so ein bisschen so ergeben, dass ich durch diese Anzeige in Dänemark, das gab viele Punkte, die ich so abhaken konnte, die auf mich gut gepasst haben. Und so ist eigentlich mein Start in Dänemark entstanden. Und auch diese Verbindung eben als Studio und Lehre. Das ist es in Kürze.
Ja, super spannend. Vor allem auch der kurze Switch zur Designgeschichte, was du gerade meintest.
Kunstgeschichte war es sogar, glaube ich, gell?
Mhm. Kunstgeschichte, genau. Das hast du dann aber auch ziemlich schnell wieder an den Nagel gehängt, oder hast du das dann abgeschlossen?
Nein, ich habe ein Jahr ein paar Vorlesungen besucht und habe auch recht klar dann auch diese Unterschiede zur Designforschung wahrgenommen. Also dieser Fokus auf einer Bildbeschreibung, auf ein sehr genaues Hinsehen und erst dann eine Interpretation, das ist so der Sukkus in der Kunstgeschichte. Und dem gegenübergestellt in der Designforschung dieses viel, also ich empfinde so als viel stärker performative, wie ist eine Interaktion zwischen Menschen und Produkt. Wo einfach diese Funktion dazukommt, diese Symbolik, auch die Art und Weise, wie einem ein Produkt ans Herz wächst, warum man ein Produkt mag, was es auch an Gemeinschaft stiften kann, welche Geschichte es mit sich trägt. Also ich habe mich dann recht schnell für Material Culture Studies interessiert und auch einen ethnografischen Fokus in meiner Doktorarbeit gewählt, der vielleicht ein bisschen auch inspiriert von der Kunstgeschichte oder auch in Abgrenzung zur Kunstgeschichte stand. Ja.
Wann wurde dir klar, dass der Fokus auf der Co-Creation so wichtig ist, also dass ein Projekt eben im Gestaltungskontext viel erfolgsversprechender ist, wenn man den Weg geht der Co-Creation?
Das war tatsächlich im Laufe von ganz konkreten Projekten, wo zum Beispiel, ich habe 2014 gab es eine längerfristige Kooperation zwischen Design School Colling und Lillibald Hospitals. Das ist ein Spitalsverbund in der Nähe von Colling. Und dort war der Fokus auf eben Shared Decision Making. Und was relativ klar ist, wenn zum Beispiel das nur Ärzte entwickeln würden, das eigentlich sinnlos an sich schon ist, die ganze Versuchsanordnung. Also Shared Decision Making kann nur funktionieren, wenn Ärzte, Pflegepersonal, Patientinnen, Angehörige auch überzeugt sind und eingebunden sind und wenn deren Erfahrung und auch deren Anliegen wahrgenommen werden in einem Gestaltungsprozess. Und anders als bei einem klassischen Produkt, das vielleicht auch einfach nur durch seine Wahrnehmung im Raum funktioniert als Objekt, ist es ja bei dieser Art von Designprojekten, wo es um eine Dienstleistung geht im weitesten Sinn, um ein neues System miteinander zu sprechen und vielleicht Krankenhaus oder Gesundheit an sich auch zu leben, funktioniert es ja nicht als Objekt an sich, sondern als eine Interaktion zwischen verschiedenen Menschen. Und insofern ist es auch relativ selbsterklärend, dass jene, die das dann auch umsetzen, die das im täglichen Leben auch eingebunden sind. Und das zieht sich durch viele Projekte oder durch viele Bereiche.
Gab es auch schon mal Bereiche, wo du festgestellt hast, dass Co-Creation gerade nicht das Richtige ist?
Und ich denke, dass Co-Creation ist jetzt kein Dogma, dass man überall in derselben Art und Weise mit einem bestimmten Rezept, einem bestimmten Ablauf und immer anwendet, sondern es ist vielleicht auch eine Art von grundsätzlicher Haltung, einer demokratischeren Haltung, was Design betrifft und auch die eigene Rolle, die natürlich eine führende ist, weil man selbst Expertin ist für Design, weil man diesen Hintergrund mitbringt, aber es ist auch eine Rolle, die andere hört und die vielleicht nicht nur sich selber im Vordergrund sieht. Aber es ist immer ein Kontinuum, würde ich sagen, je nachdem, um welche Art von Projekt es sich handelt. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel eine Ausstellung kuratiert, da ging es um Urban Food, also wie Essen im urbanen Kontext funktioniert. Und da haben wir Co-Creation quasi so interpretiert, dass es eben eine Versuchsanordnung in diesem Design Festival geben wird, wo man zu einer Snackbar kommt als Besucher, sich drei Snacks aussucht und dann in die Ausstellung geht und mehr über die Herstellung, über auch den ökologischen Fußabdruck erfährt, quasi einkauft in dieser Snackbar und dann am Ende einen Kassenbon erhält, der eben auch diesen Fußabdruck darstellt, der nicht nur die Rechnung präsentiert im monetären Sinn, sondern eben auch, was es bedeutet, wenn ich dieses oder jenes Produkt eben auswähle. Und das ist meines Erachtens auch Co-Creation, weil es im weniger klassischen Sinn ein gemeinsames Entwickeln des Grundkonzepts ist, aber ein Eingebundensein, der im idealen Sinn oder im idealsten Fall einen Gedankengang auslöst oder eine Art von Reflexion über zum Beispiel Lebensmittelproduktion und Konsumation Insofern finde ich, dass das im Prinzip eben eine generelle Haltung ist, die Design prägen kann, die aber in ihrer Ausprägung sehr unterschiedlich sein kann, je nach Projekt.
Du hattest gerade von Haltung gesprochen und meintest auch, dass, also ich finde, man merkt auch, in welche Richtung deine Projekte gehen, wofür du brennst. Wie gehst du damit um, wenn jetzt auf der Kundenseite eine Anfrage kommt, die eben nicht dem entspricht, was du eigentlich tust?
Also meine Erfahrung ist, je mehr Projekte in eine bestimmte Richtung gehen, desto mehr baut man auch ein Profil auf. Und man kann ja auch auf der Website zum Beispiel ein bisschen kuratieren, welche Projekte man zeigen möchte, welche auch welche Vorbild sind für einen selbst und wohin man auch möchte, beziehungsweise welche Kunden man auch anziehen möchte, welche Kundinnen. Aber klar gibt's auch eine privilegierte Position dadurch, dass ich auch in der Forschung arbeite und jetzt meine Zeit auch begrenzt ist. Einfach versuche ich sehr, sehr bewusst Projekte auszuwählen oder auch Projekte selbst zu initiieren, die mich interessieren und die zu diesem Profil passen. Aber auch da ist es nicht schwarz oder weiß. Also es ist manchmal gibt's auch Projekte, wo es andere Gründe gibt, warum man die machen möchte, weil man mit diesem Kunden, weil man den Kunden prinzipiell interessant findet, weil man mit Menschen arbeiten möchte, die auch in dem Bereich arbeiten und so weiter. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, den eigenen Standpunkt zu erklären und die Arbeitsweise. Also es wird immer eine Art von Methodik oder Herangehensweise geben, die dem entspricht, wie ich einfach arbeite. Aber es gibt nicht immer dieses reinste nach Schulbuch, wie man sich das wünscht und wie man sich das vorstellt, sondern es gibt eben einfach auch immer in jedem Projekt Kompromisse und ja, Dinge, die man mal mehr umsetzen kann, mal weniger.
Gibt's ein Projekt, das du rausgreifen könntest, wo du sagst, da stehe ich zu 100% dahinter, das steht sinnbildlich für dich und deine Tätigkeit und dein Schaffen?
Also ein Projekt, worauf ich auch stolz bin, ist sicher dieses I Love Brot. Das ist eben ein Projekt, das wir vor einigen Jahren gestartet haben. Ich habe das damals initiiert und habe mir Partner aus verschiedenen Bereichen, aus dem Bereich Eco-Design dazu geholt, eben eine Bäckereikette in Wien, Unternehmensberater, eine Grafikdesignerin und wir haben damals eben als Team mit einer Bäckerei über 1,5 Jahre gearbeitet, um Lebensmittelabfall oder Backwarenabfall zu reduzieren und daraus eben neue Produkte oder Services zu machen. Und das, was ich einfach schön finde oder was gut gelungen ist bei diesem Projekt, ist einfach, dass es tatsächlich so verankert ist in der Unternehmensphilosophie. Also es ist einfach gelungen, durch diese Marke I Love Brot so ein Bewusstsein einerseits unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu schaffen, die eben selbst einfach auch weitere Produkte kreieren, die dieser Philosophie nahe sind, also weitere Snacks, Upcycling, die einfach versuchen, mit den Backwaren neue Produkte zu kreieren. Das, was wir damals umgesetzt haben, sind zwei Dinge. Das eine ist ein neuer Snack. Also wir haben damals mit Lebensmitteltechnologen dann auch gearbeitet, wie kann man Brot vom Vortag mit der Restwärme von den Backöfen rösten und veredeln und eben einen neuen Brot-Chip-Snack gestalten. Das ist das eine. Und das andere war der Brotautomat. Also in der Nähe von der Zentrale installiert, tatsächlich eben ein Automat, der am Ende eines Verkaufstages mit den Backwaren gefüllt wird, die noch nicht verkauft wurden. Und auch das funktioniert eben sehr gut, einfach in diesem Grätzl, also in diesem Bezirk, weil Menschen wissen, dass um 20 Uhr das Brot genauso viel wert ist wie 2 Stunden vorher und sie es da aber zum günstigeren Preis kaufen können. Und mittlerweile wird eben bei jeder Filiale versucht, auch einen Brotautomaten zu installieren. Und das, was mich einfach freut bei diesem Projekt, sind diese Umsetzungs, es ist einfach gelungen, das umzusetzen und tatsächlich auch zu implementieren im Unternehmen.
Ist das dann auch ein Projekt, das du nach wie vor weiter betreust in gewisser Weise?
Also ich habe nach wie vor immer wieder mal Kontakt zum Eigentümer oder zum mittlerweile ehemaligen Eigentümer. Das Unternehmen ist dann auch verkauft worden. Aber es ist an sich so übergeben worden, dass man es als Unternehmen auch selbst quasi weiterführen kann, diese Idee.
Sehr, sehr, sehr spannend. Und vor allem ja auch die Tatsache, wie du sagst, dass es einfach merkt, man hat was, also was reingesetzt und das lebt und wächst, gedeiht und wird übernommen und die Werte werden weitergetragen. Das ist natürlich wahrscheinlich dann ein bisschen das Nonplusultra.
Ja, es ist einfach sehr lokal natürlich. Also es funktioniert auf lokaler Ebene in diesen Straßen rundherum, aber es passiert immer wieder, dass Bekannte sagen, ja, sie irgendwie dann draufkommen, sie wissen gar nicht, dass ich bei diesem Projekt dabei war und sagen, ah ja, da kaufe ich immer ein und das funktioniert so oder so, oder mir dann auch erklären, wenn der mal nicht funktioniert, dieser Brotautomat. und also es ist so etwas, das einfach lebt im Bezirk, ja.
Du hast dich bewusst dazu entschieden, keine Agentur zu gründen, sondern ein Studio. Das heißt, du hast deine Sparringpartner, dein Team von ExpertInnen um dich herum und je nach Auftrag quasi entsteht dann eine Zusammenarbeit. Wie würdest du sagen, sieht die Zukunft von Studio Danke aus?
Also ich, wenn du diese Struktur ansprichst, dann ist das über viele Jahre erprobt und funktioniert für mich und möchte ich auch nicht ändern, weil es mir die Freiheit gibt, in sehr viele Bereiche zu gehen und jeweils das Team zu formen, das ich passend finde, weil einfach meine Erfahrung ist, dass bei vielen Projekten ab einem gewissen Zeitpunkt erst klar wird, welches Team erforderlich ist und ich oft in einem Anfangsstadium, wo es um die Konzepterstellung geht und um die Forschung geht, oft auch alleine arbeite. Deshalb gibt mir das einfach auch eine Freiheit und so eine Mikroagentur quasi zu sein, die das ermöglicht. Insofern habe ich eigentlich eine große Zufriedenheit, was diese grundsätzliche Struktur angeht. Und ich wünsche mir für die Zukunft eigentlich einfach weitere spannende Projekte, vor allem auch im öffentlichen Sektor. Also ich möchte gern mit dem Gesundheits- und Sozialministerium arbeiten und habe da auch schon Ideen, die ich einfach auch aktiv an sie herantragen möchte und auch schon Ideen für eben ein Team, das da gut arbeiten könnte. Und das ist eigentlich, da sehe ich eigentlich meine Zukunft. Einfach Projekte, die ich sinnvoll finde und wo ich eine Möglichkeit sehe, was Spannendes zu machen, die voranzutreiben. Und wenn ich diese Freiheit mir erhalten kann, finde ich das eigentlich schon sehr privilegiert und toll.
Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit deinem Studierenden-Ich zu reden, welche Tipps würdest du denn dir jetzt mit dem Blick von vielen Jahren Erfahrung dir geben?
Das Studium und vor allem auch die ersten ein, zwei Jahre danach eben ein Experimentierfeld sind und der klare Auftrag, sich auszuprobieren und nicht alles können muss, sondern es Teil der Ausbildung ist, dass man etwas lernt und Erfahrungen macht und ja, dadurch auch so ein bisschen den Druck wegnehmen muss, jetzt schon die perfekte Lösung und die perfekte Idee dessen zu entwickeln, was man eigentlich machen möchte. Mhm. Das wäre vielleicht der eine Tipp. Der andere, dass man auch nicht so einen Stress entwickeln muss, wenn man vielleicht in einem Studium gelandet ist, das nicht zu 100% einem selbst entspricht, weil sich in der Folge immer noch viele Möglichkeiten auftun, so diesen eigenen Weg zu finden und mit jeder Entscheidung dieser eigene und das eigene Interesse auch verfolgt werden kann. Und es da viele hybride Wege gibt, wie man sein Profil gestaltet und aufbaut. Also besser mal eine Entscheidung als gar keine und dann einfach in der Folge sich das eigene Arbeitsleben basteln, das man gut findet und das man haben möchte.
Mhm. dann sind wir tatsächlich am Ende. Sagen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deinen super spannenden Einblick.
Sehr gerne. Danke euch. Einen schönen Tag euch. Ciao.
Danke. Ciao. Tschüss.